Dankbar dürfen wir Gott sein für alles, was er aus Gnaden getan hat. Es gibt kaum ein Jahr, auf das ich mit so viel Dankbarkeit zurückschaue, als auf dieses hinter uns liegende Jahr. Gott hat nicht nur Türen und Herzen geöffnet, er hat wirklich einen Siegeszug für die Wahrheit um die ganze Welt herum geschenkt. Was wir nicht durch deutsche Literatur oder französische oder italienische erreichen, das erreichen wir in Englisch. Es ist ja immerhin doch die Weltsprache, und darin erreichen wir tatsächlich die ganze Welt. Ich meine, es sind jetzt genau 134 Länder, die wir mit Gottes Hilfe betreuen dürfen. Und das ist doch eine große Menge. Wir sind Gott sehr dankbar dafür, speziell auch dafür, dass jetzt in islamische Länder die religiöse Literatur auch gesandt werden kann. Nicht nur in die Ostblockstaaten, sondern auch in direkt islamische Länder, von denen es ja genau 40 auf Erden gibt, wo der Islam die Regierung stellt. Und es ist doch sehr schön, wenn man sieht, dass auch da politische Veränderungen uns zum Vorteil gereichen, dass wir die göttliche Botschaft tragen und hinbringen können. Wir glauben daran, dass es alles eine Fügung Gottes ist, eben weil wir in den letzten Tagen angekommen sind und in der Endzeit leben dürfen. Und deshalb sorgt Gott dafür, dass nicht nur ein Evangelium, sondern das Evangelium Jesu Christi, wie es am Anfang verkündigt wurde, auch jetzt am Ende verkündigt werden kann. Dass wir nicht nur eine Botschaft haben, sondern wirklich die göttliche Botschaft haben, die alles, was zum Heilsplan unseres Gottes gehört, mit einbezogen werden darf und mit verkündigt werden kann. Das ist eine große Gnade. Wir wissen, dass Gott zu allen Zeiten Männer sandte, wenn etwas Besonderes auf Erden geschehen sollte. Wir kommen kurz noch darauf. Heute wollen wir es einfach so hinnehmen, wie es kommt. Nicht eine direkte Predigt und trotzdem eine Übersicht von dem Handeln Gottes auf Erden. Er hatte immer Menschen, die dabei waren, die Zeugnis ablegen konnten von dem, was er auf Erden getan hat. In unseren Tagen dürfen wir es sein. Das Schöne ist, dass wir es mit der Heiligen Schrift prüfen können und wissen, dass es sich also verhält. Dass wir nicht nur glauben, sondern glauben, wie die Schrift sagt, eben das ganze Wort glauben dürfen, speziell auch die Verheißungen, die sich auf unsere Zeit beziehen und in diesen Tagen ihre Erfüllung finden. Wenn es gestattet ist, kurz auf die politische Weltbühne zu schauen, dann sehen wir, wie auch da alles den Charakter der Endzeit annimmt. Speziell sehen wir es an dem Volke Israel. Und wir machen als gläubige Menschen wirklich da den Unterschied. Wir glauben, dass Israel das von Gott auserwählte Volk ist. Und wir glauben, dass Gott sogar die Grenzen des Landes Israel festgelegt hat. Als vor kurzem, wie wir es ja alle mitbekommen haben, dieser Sinneswandel in der US-Regierung vonstatten ging, an einem Tage hieß es, dieser Mann darf gar nicht einreisen. 4 Tage später saß man in Tunis schon am Verhandlungstisch mit einer Delegation. Das haben die Leute fast nicht begreifen können. Ruckzuck flog alles nach Genf und danach war eben die Sache schon gelaufen. Ihr mögt das jetzt nicht ganz so hinnehmen wollen, aber ich kann euch sagen, wer den heißen Draht zu allen hat, das ist der Vatikan. Kein anderer hätte diesen Einfluss ausüben können und kein anderer hätte zustande gebracht, was da innerhalb von einigen Tagen geschah. Und wie es alle gesehen, gehört oder gelesen hat, Arafat war bei seinem Verbündeten im Vatikan und hat sich mit ihm der Presse gestellt. Es gibt Menschen, die den Plan Gottes nicht kennen. Und sie vereinigen sich alle, wenn es gegen Israel geht. Und ich hörte noch einen Bruder vor kurzem sagen, einen amerikanischen Bruder, dass die USA zu Israel stehen wird. Auch das hat sich gewandelt. Ich kann es euch vorlesen aus dem Worte Gottes, dass alle Völker der Erde gegen Israel sein werden. Macht euch keine Sorgen, wir werden hier nicht in die Politik abrutschen. Ich möchte es euch nur lesen. Erstens aus Sacharja, dem 12. Kapitel, Vers 3. An jenem Tage will ich Jerusalem zu einem Hebestein für alle Völker machen. Alle, die ihn an- oder aufheben wollen, werden sich unfehlbar wund an ihm ritzen. Wenn alle Völker der Erde sich gegen die Stadt versammeln. Alle Völker bedeutet alle Völker. Der Mund des Herrn hat es gesprochen. Und wenn ihr hier im Propheten Sacharja oder im Propheten Hesekiel, im Propheten Jeremia ganz gleich, wenn es um die Endzeit geht. Ich lese euch aus dem gleichen Sacharja, Kapitel 12, von Vers 9. Hier steht, und geschehen wird es an jenem Tage. Merkt euch diese Redewendung im prophetischen Wort. An jenem Tage. Immer und immer wieder findet sich dieser Ausspruch. An jenem Tage. Und geschehen wird es an jenem Tage. Da werde ich darauf bedacht sein, alle Völker zu vernichten, die gegen Jerusalem zu Felde gezogen sind. Und höret, was im nächsten Vers steht. So dann will ich über das Haus Davids und über die Bewohner Jerusalems den Geist der Gnade und der Bitte um Gnade ausgießen, so dass sie auf den hinblicken werden, den sie durchbohrt haben, und um ihn wehklagen, wie man um den einzigen Sohn wehklagt und bitterlich leid um ihn tragen, wie man um den Tod des Erstgeborenen Leid trägt. Direkt im nächsten Vers heißt es, an jenem Tage. Ich möchte, dass ihr gerade diese Redewendung beobachtet. In Kapitel 13, Vers 1. An jenem Tage wird dem Hause Davids und den Bewohnern Jerusalems ein Quell erschlossen sein gegen Sünde und Unreinheit und so weiter und so weiter. In Vers 2. Und geschehen wird es an jenem Tage, so spricht der Herr. Immer wieder der Ausspruch an jenem Tage. Lasst mich aus Sacharja 14 von Vers 1 bis zum Anfang des vierten Verses lesen. Wisset wohl, es kommt ein Tag vom Herrn. Da wird man die dir abgenommene Beute in deiner Mitte verteilen. Und zwar werde ich alle Völker zum Kriege gegen Jerusalem versammeln. Und die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert, die Weiber geschändet und die Hälfte der Stadt muss in die Gefangenschaft wandern. Aber ein Überrest der Bevölkerung wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Hört, dann aber wird der Herr ausziehen und gegen jene Völker kämpfen, wie er einstmals an Schlachttagen gekämpft hat. Er wird an jenem Tage mit den Füßen auf den Ölberg treten, der vor Jerusalem gegen Osten liegt. Wie schon gesagt, wer im prophetischen Wort zu Hause ist und es liest und beherzigt, der wird feststellen, wie spät es an der Weltenuhr ist. Bruder Branham hat das so schön formuliert. Er sagte, wenn ihr wissen wollt, welche Stunde es am Tage ist, dann schaut auf die Uhr. Wenn ihr wissen wollt, um welch einen Wochentag es sich handelt, dann schaut auf den Kalender. Wenn ihr aber wissen wollt, wie weit die Zeit fortgeschritten ist, dann schaut auf Israel und auf das, was mit und um Israel geschieht. Ich weiß nicht, ob euch dieser Vergleich geläufig ist. Er gehört in das Jahr 1961, als Bruder Branham über die 70 Jahrwochen Daniels sprach und so weiter. Da hat er immer wieder davon gesprochen, dass Israel das Wahrzeichen ist, an dem man ablesen kann, wie weit die biblische Prophetie schon fortgeschritten ist. Ich möchte nur noch eins diesem, was bereits gesagt wurde, zur Vervollständigung hinzufügen. Als ich hörte, dass dieses kleine Land Israel, das man ja, wenn man den Weltatlas aufschlägt, kaum sieht, kaum findet. Und dann die große arabische Welt daneben sieht, die immensen Flächen und die wenigen Bewohner darin, dann fragt man sich wirklich, was soll das kleine Israel abgeben von dem schmalen Streifen, den sie nun einmal zur Verfügung haben? Da kam mir in der Tat der Gedanke, nachzulesen, wie und wo Gott die Grenzen für das Volk Israel festgelegt, sogar die Grenzen für jeden Stamm festgelegt hat und wer sich in der biblischen Prophetie und auch in der Landeinteilung auskennt, der weiß, dass sogar 2,5 Stämme auf der Ostseite des Jordans ihr Gebiet bekommen haben. Da stimme ich mit dem Israeli überein, der sagte, ja, wenn wir uns die Sache schon teilen sollen, dann müsstet ihr uns von dem, was ihr habt, noch sehr viel abgeben. Und das ist natürlich auch wahr. Da kam mir schon der Gedanke, wenn es helfen würde, möchte ich gern allen akkreditierten Botschaften in der Bundesrepublik eine biblische Grenzbeschreibung, wie Gott sie dem Volke Israel bestimmt hat, zukommen lassen und sie darum bitten, die göttliche Entscheidung zu respektieren. Andererseits wissen wir ganz genau, dass die biblische Prophetie sagt, alle Völker werden sich gegen Jerusalem versammeln. Auf das die Schrift erfüllt werde, muss auch das, was wir nicht begreifen und nicht verstehen, trotzdem muss es geschehen, damit die Schrift erfüllt werde. Aber dann wird Gott, der Herr, eingreifen, die Schlacht entscheiden, das letzte Wort sprechen und Feuer und Schwefel und Hagelsteine vom Himmel regnen lassen auf all diejenigen, die an jenem Tage gen Israel ziehen werden. Ungeahnte Möglichkeiten öffnen sich uns für die Verkündigung des Wortes. Dankbar sind wir dem Herrn dafür, dass wir nicht monatelang unterwegs sein müssen, mit irgendeinem Schiff rudern und sehen, ob die Windstärke nicht allzu schlimm wird, sondern uns in der Tat setzen dürfen, bedienen lassen können und steigen dann aus und können das Wort des Herrn verkündigen. Gott hat auch da in einer ganz wunderbaren Weise gesorgt. Es lag mir sehr am Herzen, dass in allen Sprachen das Volk Gottes wie im Gleichschritt geistlich gespeist, informiert wird, dass wir alle erkenntnismäßig, lehrmäßig, prophetisch, dass wir alle auf den gleichen geistlichen Stand gebracht werden, so dass der Herr, wenn die letzte Runde beginnt, doch überall schon eine gewisse Vorarbeit, die geleistet wurde, findet, so dass er segnen und nicht mehr Kinderkrankheiten abhelfen muss, sondern dass wir im Glauben gewachsen wären und dass der Herr uns auch schon mit Aufträgen versehen könnte, die wir dann zu seines Namens Ehre ausführen und tun können. Lasst mich jetzt zur Wortbetrachtung übergehen, auch nur sehr kurz, weil wir heute das Mahl des Herrn haben werden und anschließend auch noch ein Liebesmahl. Lasst mich einige Bibelstellen lesen und nur kurz einiges hervorheben. Aus Lukas, dem 2. Kapitel, lese ich Vers 13, er passt ja zu diesem Tage, zu diesem Anlass. Lukas, Kapitel 2, Vers 13 und dann Vers 20. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die Gott priesen mit den Worten: Ehre sei Gott in Himmelshöhen und Friede auf Erden in den Menschen des göttlichen Wohlgefallens. Die allgemeine Übersetzung sagt: und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Lasst mich zwei Bibelstellen hierzu nur zitieren. Matthäus Kapitel 3, als unser Herr getauft wurde im Jordan, öffnete sich der Himmel und der Geist kam herab in Gestalt einer Taube und die Stimme sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Matthäus Kapitel 17 ist der Herr mit Petrus, Johannes und Jakobus auf dem Verklärungsberge und es erscheinen Mose und Elia und sie sprechen mit dem Herrn über den Ausgang, der in Jerusalem sein würde. Und plötzlich wird unser Herr vor ihren Augen verwandelt. Sein Gewand wird schneeweiß. Sein Angesicht strahlt wie die Sonne in ihrem Glanz. Er wird vor ihren Augen majestätisch verwandelt. Und dann kommt die Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ihn sollt ihr hören. Es gibt Menschen auf Erden, die Jesus Christus als den verklärten Herrn mitten unter den 7 goldenen Leuchtern wandeln sehen und die bereit sind zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Und das sind diejenigen, die Gottes Wohlgefallen haben. Nur in Christo wirst du und ich Gottes Wohlgefallen erreichen. Nur wenn wir in ihm sind, wird Gottes Wohlgefallen auf uns ruhen können. Wir glauben daran, dass es eine Vorherbestimmung gibt. Ich bin ja in dem Lande, in dem gelehrt wurde, dass es eine doppelte Vorherbestimmung gibt, nämlich die eine, dass Menschen selig werden und die andere, dass sie verloren gehen. Ich möchte all diesen großen Männern überhaupt nichts. Aber eins darf ich sagen: Wer die Bibel langsam liest und mit Bedacht liest, wird keine einzige Stelle finden, dass das Wort Vorherbestimmung in Verbindung mit Verlorensein geschrieben steht. Jedes Mal, wenn das Wort Vorherbestimmung steht, immer mit Rettung, mit Erwählung, mit Seligwerden. Habt ihr das gehört? durchforscht die Heilige Schrift. Soll ich es euch lesen? Römer 8. Vielleicht ist es sogar besser, wenn man es liest. Denn es ist einfach sehr, sehr notwendig, dass wir nur sagen, was Gott in seinem Worte gesagt hat. Römer Kapitel 8, Vers 30. Und die, welche er vorausbestimmt hat, die hat er berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Und die er gerechtfertigt hat, denen hat er auch die himmlische Herrlichkeit verliehen. Epheser Kapitel 1, ich möchte wenigstens diese beiden Stellen lesen, damit wir es wissen und ihr habt die Möglichkeit, die Bibel neu zu durchforschen, ob es sich also verhält. Epheser Kapitel 1, Vers 5. Und hat uns in Liebe durch Jesus Christus zu Söhnen, die ihm angehören sollten, vorherbestimmt nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade, die er uns in dem Geliebten erwiesen hat. Vorherbestimmt nach dem Wohlgefallen seines Willens. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ich könnte jetzt zu Jesaja 53 gehen und euch diesen einen Vers vorlesen, den wir ja immer wieder zitieren, auf den man sich immer wieder berufen kann, wenn er sein Leben als Sühne hingeben wird. Soll er Samen sehen und lange Tage leben. Jesaja 53, Vers 10. Doch dem Herrn hatte es gefallen, ihn mit Krankheit zu zerschlagen, wenn er sein Leben als Sühne einsetzen wird, soll er Samen sehen und lange Tage leben und der Wille des Herrn durch ihn geschehen. Er hat sein Leben zur Sühne hingegeben. Gottes Wohlgefallen ruhte auf ihm, dem Erstgeborenen, damit er für uns ein Gott wohlgefälliges Opfer darbringen kann, um uns durch sein wohlgefälliges Opfer Gottes Wohlgefallen aus Gnaden zu bescheren, dass wir durch ihn, auf dem Gottes Wohlgefallen ruhte, Gott wohlgefällig werden durften aus Gnaden. Wenn man in den Heilsplan unseres Gottes ein wenig tiefer hineingeführt wird, dann ist man überwältigt. O Gott, wie groß bist du, wie groß bist du. Was Weisen und Klugen verborgen geblieben ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Lasst mich zu Lukas 2 ganz kurz zurückgehen. Lukas Kapitel 2. Ehre sei Gott in Himmelshöhen und Friede auf Erden in den Menschen seines Wohlgefallens. Henoch hatte das Zeugnis, dass er Gottes Wohlgefallen hatte. Auch wir sollen Gottes Wohlgefallen haben, in uns selber, mit eigener Macht, mit eigenem Können und Wollen, wird's uns nicht gelingen. Wir müssen einen Tag erleben, an dem wir einfach durch den Geist verklärt bekommen, dass Gott uns in Gnaden angesehen, vollkommen gerechtfertigt hat. Und das sagt Bruder Brennan, göttliche Rechtfertigung bedeutet, als hätten wir nie getan, was wir getan haben. Es ist in das Meer der Vergessenheit geworfen und Gott denkt nicht mehr daran. Bruder Brennan hat da den Gedanken eines Tintenflecks gebraucht und sagte, wenn jemand einen Tropfen Tinte in eine Säure fallen ließe, wer würde da wohl auch nur eine Spur von diesem Tropfen wiederfinden, völlig aufgelöst. Und dann sagt er, das geschah auf Golgatha, als unser aller Sünde in das Blut des Lammes hineingetaucht wurde. Gott sieht sie nicht mehr, sie ist nicht mehr da. Wir sind mit Gott versöhnt worden. Erlöst bin ich, darf es wohl rühmen, erlöst durch des Heilandes Blut. Und unser Herr spricht durch den Propheten Jesaja, kommt her, wir wollen miteinander rechten. Wenn eure Sünde blutrot wäre, soll sie schneeweiß werden, und wenn sie ist wie Scharlach, soll sie wie Wolle sein. Es wird nicht erst geschehen, es ist geschehen. Lasst mich von David auf uns alle schließen, in Römer Kapitel 4, ich werde es gar nicht aufschlagen, wir kennen es hier auswendig, vielleicht doch besser, damit alle wissen, dass es so geschrieben steht. Hier heißt es, Römer 4, Vers 7, glückselig sind die, denen die Gesetzesübertretungen vergeben und deren Sünden zugedeckt worden sind. Glückselig der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Es gibt Menschen, denen der Herr die Sünde nicht anrechnen kann. Unsere Strafe war auf ihn gelegt, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Lasst mich aus Lukas 2, Vers 20 lesen. Die Hirten aber kehrten wieder zurück. Sie priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, genauso wie es ihnen verkündigt worden war. Dieser Gedanke streifte mich. Sie fanden alles so, wie es ihnen angekündigt wurde. Sie gingen hin, sie sahen, sie hörten, sie huldigten, sie kehrten zurück. Sie fanden alles so vor, wie es ihnen gesagt worden war. Ich meine, das trifft bis heute zu. Wir finden alles, so wie Gott es in seinen Worte gesagt hat. Wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln gefolgt, sondern dem Worte Gottes und dem Geiste Gottes, der uns in alle Wahrheit leitet. Aus Lukas 2 von Vers 25 möchte ich jetzt lesen und uns in diesen Text mit einbeziehen. Und siehe, da lebte ein Mann in Jerusalem namens Simeon. Lasst mich hierbei gleich stehen bleiben Und siehe, da lebten Männer und Frauen hier in der schönen Schweiz, in Österreich, Frankreich, der Bundesrepublik Italien. Es lebten Männer und Frauen in dieser Zeit, wie ein Simeon damals dort lebte. Von ihm wird gesagt, dieser Mann war gerecht, nicht selbstgerecht, er war gerecht und gottesfürchtig. Er wartete auf den Trost Israels und Heiliger Geist war auf ihm. Auch wir sind Wartende. Wir sind in großer Erwartung nicht des ersten Kommens, sondern der Wiederkunft Jesu Christi. Es leben Männer und Frauen in diesem und in anderen Ländern, die auf den Trost warten, die auf die Wiederkunft Jesu Christi warten, auf denen der Heilige Geist ruht, der ihnen die Verheißung geoffenbart und lebendig gemacht hat. In Vers 26 steht, vom Heiligen Geist war ihm auch geoffenbart worden, er solle den Tod nicht eher sehen, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen hätte. Es gibt Menschen in unserer Mitte, die tragen eine lebendige Hoffnung in sich, dass wir es erleben werden, die Wiederkunft Jesu Christi in unserer Zeit erleben werden. Ich mache keinen Hehl daraus, ich zähle mich dazu. Ich zähle mich zu denjenigen, die durch das Wort und den Geist erkannt haben, dass wir am Ende der Endzeit leben. Ich zähle zu denjenigen, denen durch den Geist das Wort für diese Zeit mit allen Verheißungen geoffenbart wurde. Ich gehe jetzt einen Schritt weiter und zeige uns in Vers 27, was denjenigen geschieht, die mit Gott wandeln, auf die Verheißungen warten und wirklich etwas durch den Geist geoffenbart bekommen haben. Vers 27. So kam er denn damals vom Geist getrieben in den Tempel. Und als die Eltern das Jesuskind hineinbrachten, um nach dem Gesetz mit ihm zu verfahren, da nahm auch er es in seine Arme und pries Gott mit den Worten, Herr, nun lässt du deinen Knecht, wie du verheißen hast, in Frieden ziehen, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor den Augen aller Völker bereitet hast, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Simeon wartete, Simeon glaubte, Simeon erlebte, er sah die Verheißung erfüllt. Liebe Brüder und Schwestern, werte Freunde, wir sind vielleicht betrübt, weil wir gerne hätten, dass viele, nicht nur wenige, sondern viele zur Erkenntnis der Wahrheit kämen. Aber über eines sind wir erfreut. Erfreut darüber, dass Gott sich so zu uns geneigt hat, uns so gnädig war, uns Erleuchtung und Offenbarung durch das Wort aus Gnaden geschenkt hat. In seinem Licht sehen wir doch das Licht. Und wenn wir heute sagen, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte, dann wissen wir doch, was wir damit aussprechen. Nicht nur eine Wiederholung dessen, was in Psalm 119 geschrieben steht, sondern eine Erfahrung, die wir ganz persönlich gemacht haben. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte. Wie Petrus sagt, umso fester haben wir nun das prophetische Wort, das wir besitzen, das wie ein helles Licht an einem dunklen Ort scheint. Simeon glaubte, er bekam es geoffenbart, er wurde durch den Geist dahin geführt, wo die Erfüllung der Verheißung in die Hände genommen werden konnte. Liebe Brüder und Schwestern, wer in diesen Tagen wirklich vom Geiste Gottes geleitet wird, der wird dahin geführt, wo Gottes Wort, wo Gottes Verheißungen ihre Erfüllung finden. Wo man das sieht und miterlebt, in die Hände nehmen kann. Viele mögen sich gefragt haben, als Johannes in seinem Brief geschrieben hat, was von Anfang war, was unsere Augen gesehen und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Ja, was haben die Hände denn betastet? Die Hände haben Anteil gehabt an der Erfüllung des Wortes. Vielleicht soll ich es euch vorlesen, damit ihr wisst, dass es auch so geschrieben steht. Aber ich glaube, dass ihr ja keine Mühe habt zu glauben. Hier, es steht im 1. Johannes, im 1. Kapitel, Vers 1. Was von Anfang da war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir beschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Habt ihr das alles so schon einmal gesehen? Was unsere Hände betastet haben, da wo Gott etwas tut, da ist es greifbar, da ist es sichtbar, da ist es erlebbar. Ich meine, sagen zu dürfen, wir rücken jetzt in den letzten Abschnitt hinein. Ihr wisst genau, dass ich kein Prophet bin, bin noch nie einer gewesen und werde wahrscheinlich auch keiner sein können. Aber eines hat Gott mir doch gegeben, den Zugang, die Verbindung zum prophetischen Wort. Und ich sage das mit dankbarem Herzen. Ich sage das zur Ehre Gottes. Wie oft bin ich überwältigt, wenn ich da sitze oder auf und ab gehe und die Dinge so schnell gar nicht zu Papier bringen oder verkraften kann, wie sie mir durch den Geist geoffenbart werden. Derselbe Geist, der auf den Propheten, auf unserem Herrn und auf den Aposteln und auch auf Bruder Brenhim ruhte, derselbe Geist Gottes ruht auf uns. Durch den Geist ist dem Simeon geoffenbart worden, durch denselben Geist ist dir und mir das Wort für diese Zeit geoffenbart worden. Und durch den Geist gedrungen und geleitet, bist du, bin ich, sind wir dahin gekommen, wo man das Wort erfüllt sieht und die Verheißungen, die zur Realität vor unseren Augen werden. Wir haben es betastet, wir haben es geschmeckt, Wir haben es gesehen. Wenn Hebräer 6 sagt, dass es Menschen gibt, die das Wort Gottes gekostet, die himmlischen Kräfte geschmeckt haben und so weiter. Es gibt solche Menschen auf Erden und dazu dürfen wir uns aus Gnaden zählen. Ihr Lieben, es sind eine Anzahl Bibelstellen, die mir noch sehr auf dem Herzen lagen, ich gerne noch mit euch teilen möchte. Sie greifen alle ineinander, werfen nur noch mehr Licht und ergänzen das Ganze, so dass es vollständig vor unseren Augen erscheint. Da die Zeit natürlich voranschreitet, wie angekündigt, wir das Mahl des Herrn heute haben möchten und dann auch das Liebesmahl, wollen wir es mit dem, was jetzt gesagt oder bis jetzt gesagt wurde, bewenden lassen, in der Überzeugung, dass es uns allen zu Herzen gegangen, dass es uns allen durch den Heiligen Geist zu einer lebendigen Offenbarung geworden ist, dass nicht einer den anderen lehren oder überzeugen müsste, dass wir alle von Gott gelehrt wurden, dass wir Menschen sind, auf denen Gottes Wohlgefallen ruht. Friede auf Erden, den Menschen seines Wohlgefallens. Und dann können wir heute auch von ganzem Herzen sagen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden den Menschen seines Wohlgefallens. Äußerlich hat man hier und da die Kirchenglocken läuten hören. Weihnachtsbäume wurden geschmückt, Licht wurde äußerlich gemacht. Wie aber sieht es innerlich aus? Jedes Mal, wenn ich einen hell erleuchteten Kirchturm sehe, dann durchzieht mich ein tiefes Weh. Ich wünsche, das göttliche Licht wäre drinnen und nicht das äußere Licht draußen. Gott hat ein Licht zur Erleuchtung der Heiden gegeben. Und Johannes sagte, ich bin nicht das Licht, aber das Licht ist in die Welt gekommen, um jeden Menschen zu erleuchten. Und ich lege Zeugnis ab von dem Licht. Und unser Herr spricht dann, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern das Licht des Lebens haben. Es sollte Licht werden zur Abendzeit. Es ist Licht geworden. Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Aber über dir ist die Sonne der Gerechtigkeit aufgegangen. Jesus Christus, der Sohn Gottes, unser Herr und Erlöser, das Licht der Welt. Er ist auch deine und meine Erleuchtung, deine und meine Rettung, dein und mein Heil. Er ist uns alles in allem geworden. Lasst mich aus 1. Mose 14 von Vers 18 lesen. Melchisedek aber, der König von Salem, brachte Brot und Wein aus der Stadt heraus. Er war aber ein Priester des höchsten Gottes. Er segnete ihn dann mit den Worten, gesegnet seist du, Abram, vom höchsten Gott, dem Schöpfer Himmels und der Erde. und gepriesen sei der höchste Gott, der dir deine Feinde in die Hand geliefert hat. Ihm gab alsdann Abraham den Zehnten von allem. Nur ganz kurz, Melchisedek, ihr wisst ja, wer es war. Ich habe vor kurzem in einem Kommentar darüber nachgelesen, da schreibt ein Theologe, dass es ein unbekannter heidnischer König gewesen sein muss. Es war kein unbekannter heidnischer König, er war der bekannte König der Könige und Herr der Herren. Wie wissen wir das? Hebräer Kapitel 7 sagt es uns. Hebräer 7. Dieser Melchisedek, nämlich König von Salem, Priester des höchsten Gottes, ging dem Abraham entgegen, als dieser von der Besiegung der Könige zurückkehrte und segnete ihn. Dafür teilte Abraham ihm dann auch den Zehnten von der ganzen Beute zu. Zunächst, wenn man seinen Namen deutet, König der Gerechtigkeit, sodann aber König von Salem, das bedeutet König des Friedens. Er hat keinen Vater, keine Mutter, keine Ahnenreihe, weder einen Anfang seiner Tage noch ein Ende seines Lebens. Gleicht vielmehr dem Sohne Gottes. Er bleibt Priester für immer. Wie wunderbar, dass wir in der Heiligen Schrift die Fragen beantwortet bekommen. Wir brauchen keinen Theologen zu fragen, wer Melchisedek war. Hier wird es uns gesagt, König des Friedens, König der Gerechtigkeit. Es gibt nur einen König des Friedens, nur einen König der Gerechtigkeit, nur einen König der Ehren. Es ist der König aller Könige. Damals war er noch nicht als Sohn Gottes offenbar geworden. Damals war er Herr. Damals war er Jahwe. Noch keinen Vater, keine Mutter. Noch nicht gezeugt, noch nicht geboren. Das war alles noch Prophetie. Jetzt schauen wir zurück und sehen das alles. Ich hoffe, dass Gott mir noch das Vorrecht schenkt, gerade auch diesen Teil, an dem die gesamte christliche Theologie irregegangen ist, klarzustellen und aus der Heiligen Schrift zu zeigen, wie Gott sich geoffenbart hat und zu welchem Zweck er sich im Sohne geoffenbart hat, nämlich um ein neues göttliches Geschlecht von Söhnen und Töchtern zu verewigen und in sein Bild umzugestalten, die dann für immer bei ihm sein würden. Kommen wir hier zu dem Abendmahl. Er brachte Brot und Wein und feierte mit Abraham, der von der Besiegung der Könige zurückkam, das Abendmahl. Jesus sagte damals, ich werde ihn fort von dem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis dass ich's neu trinken werde im Reiche meines Vaters. Wenn wir das Abendmahl feiern, dann denken wir an den Sieg von Golgatha. Dann denken wir an die vollbrachte Erlösung. Dann denken wir daran, dass der Herr der Schlange den Kopf zertreten, die Hölle besiegt, den Tod überwunden und am dritten Tage siegreich von den Toten auferstanden ist. Heute wollen wir das Mahl des Herrn im Glauben feiern, im Glauben an den Sieg von Golgatha, im Glauben an das vollbrachte Erlösungswerk, Jesus sagte, so oft ihr davon esset und davon trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wenn wir den Tod verkündigen, dann verkündigen wir Erlösung, dann verkündigen wir Vergebung, dann verkündigen wir das volle Evangelium Jesu Christi, unseres Herrn. Jawohl, durch seinen Tod, durch sein Blut, das vergossen wurde, sind wir erlöst worden. Und das göttliche Leben, das in dem göttlichen Blute floss, ist auf die Gemeinde zurückgekommen, die durch das Blut erlöst wurde. In Matthäus Kapitel 26, von Vers 26 steht, während des Essens aber nahm Jesus das Brot und sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es den Jüngern mit den Worten, nehmet, esset, dies ist mein Leib. Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet und gab ihnen den mit den Worten, trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, ich werde von nun an von diesem Erzeugnis des Weinstocks nicht mehr trinken, bis zu dem Tage, an dem ich es mit euch neu trinken werde im Reiche meines Vaters. Was wir trinken, ist Wein, ein Erzeugnis des Weinstocks. Jesus hat auf das Blut hingewiesen, das ja noch in seinen Adern floss und dann am Kreuz vergossen werden würde. Der Wein repräsentiert das Blut. Es ist aber vom Gewächs des Weinstocks, wie wir es hier lesen. Und der Leib repräsentiert, das Brot repräsentiert den Leib. Ihr habt sicherlich gemerkt, hier steht geschrieben, während des Essens. Der Herr feierte mit seinen Jüngern das Passamahl. Und während dem Passamahl nahm er das Brot und setzte das Abendmahl ein. Und nachdem er Brot und Wein dargereicht hatte, legte er sein Obergewand ab, nahm sich einen Schurz, den er sich umband, und hat dann seinen Jüngern die Füße gewaschen. Wir haben nach jedem Abendmahl auch die Fußwaschung. Das können wir hier leider nicht so durchführen, weil die Räumlichkeiten dazu nicht gegeben sind. Ich möchte es aber um der Korrektheit willen, um der Wahrheit willen dennoch sagen, dass es eigentlich dazu gehört, wie es bei unserem Herrn auch geschah. Wer im Zweifel ist, lese mit mir ganz schnell aus Johannes Kapitel 13, denn hier steht's ja geschrieben. Johannes 13, Vers 4. Er erhob sich beim Mahl von seinem Platz und legte die Oberkleidung ab, nahm einen leinernen Schurz und band ihn sich um. Ihr kennt ja alle das Wort. Ihr könnt es dann auch später noch nachlesen. Und dann heißt es hier so wunderbar in Vers 14 und 15. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, so seid auch ihr verpflichtet, einander die Füße zu waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit ihr ebenso machet, wie ich an euch getan habe. Auch das könnt ihr weiterlesen. Wer das Alte Testament liest, wird feststellen, dass der Hohepriester speziell Hände und Füße waschen musste im Waschbecken, ehe er in die Gegenwart Gottes treten konnte. Und ihr wisst, wie schön das hier dargestellt wird. Wer ja Füße wäscht, benutzt dazu automatisch die Hände, und so werden Hände und Füße zugleich gewaschen. O Gott ist ein sehr praktischer Gott. Und als Petrus ihm sagte, Herr, jetzt und nimmer sollst du mir die Füße waschen, dann sagt der Herr, dann hast du keinen Teil an mir. Und dann erschrak Petrus, dann erschrak er und sprach, Herr, dann nicht nur die Hände und die Füße und so weiter, sondern auch den Kopf. Und der Herr sagt, der Kopf braucht nicht gewaschen zu werden. Der Mensch oder ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Es braucht nichts weiter, als mit den Händen die Füße gewaschen zu werden. Wie gesagt, wir bitten Gott, Nachsicht mit uns zu haben und zu üben, dass wir es heute an dieser Stätte nicht so haben können. Wir wollen aber trotzdem das Mahl des Herrn wirklich im völligen Glauben an das vollbrachte Erlösungswerk auf Golgatha mit unserem Herrn und Heiland feiern. Er hat damals, als er Abraham entgegenging, Brot und Wein mitgenommen, um mit ihm nach diesem mächtigen Sieg das Mahl zu feiern. Wir haben einen Sieg zu feiern, den Sieg von Golgatha mit unserem Herrn und Erlöser, der uns den Sieg aus Gnaden geschenkt hat. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Möge der Segen des allmächtigen Gottes auf uns ruhen. Möge seine Gegenwart spürbar in unserer Mitte sein. Manchmal sind auch Gläubige von Gefühlen abhängig, von Eindrücken abhängig, von Umständen abhängig. Teures Herz, vergiss jetzt alle Gefühle, alle Eindrücke, alle Umstände. Jetzt wollen wir mit dem Herrn den Sieg von Golgatha gemeinsam feiern, wollen an das Leiden und Sterben denken und dabei seinen Tod verkündigen. Und das, was durch seinen Tod geschah, nämlich volles Heil, Erlösung, Gnade, Rettung, Heilung, Befreiung, volles Heil lehrt unsere Bibel. Heute wollen wir nicht nur ein Abendmahl feiern und dabei vielleicht sogar traurig sein, liebe Brüder und Schwestern. Heute wollen wir das Abendmahl so feiern, wie der Herr es gefeiert haben möchte. Nicht mit Zittern und Zagen, als seien wir noch vor Golgatha, als wären wir in Gethsemane, sondern so, wie es sich gebührt, weil wir ihn, dem Auferstandenen, dem Sieger von Golgatha begegnet sind. Er spricht, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich war tot und siehe, ich lebe in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Wenn wir heute Brot und Wein zu uns nehmen, nehmt es in der Überzeugung, in dem Glauben an den Tag, an dem unser Herr dort am Kreuz auf Golgatha alle Sünde gesühnt, alle Schuld vergeben, Satan besiegt und hinuntergefahren ist und die Hölle überwunden und am dritten Tage auferstanden ist. Heute wollen wir das Mahl als ein Siegesmahl feiern, denn sein Sieg ist auch unser Sieg. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Und das ist Christus. Er ist unser Leben geworden, er unsere Kraft. Und er spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, ob er gleich stirbe. Ihm zur Ehre wollen wir heute das vollbrachte Erlösungswerk nicht mit Zittern und Zagen, mit Dankbarkeit, mit Zuversicht, mit Glauben wollen wir Gott heute ehren. Nur durch Glauben können wir ihn ehren. Er schenke uns dazu Gnade. Amen.